Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Homeoffice machen zu können, ne? Also die Möglichkeit zu haben, von zu Hause aus zu arbeiten, finde ich unfassbar gut. Bin froh, dass das durch Corona viel, viel einfacher möglich geworden ist. Und fürs Klima ist es ja auch top, also wenn wir nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen. Meine Kollegin Ilka Knigge hat sich heute allerdings eine Modellrechnung des IFO-Instituts zu diesem eigentlich positiven Klimaeffekt angeschaut.
Auf lange Sicht, da hebt sich dieser Effekt wieder auf, weil die Leute ihr Leben einfach ein bisschen an das Homeoffice anpassen.
Was wir da genau anpassen und was man machen kann, damit Homeoffice doch gut fürs Klima bleibt, unser Thema gleich hier. Und wir haben uns heute mit einem Gesetzentwurf der EU-Kommission beschäftigt. Die will verhindern, dass vor allem in Europa immer mehr Fotos und Videos von sexuellem Missbrauch an Kindern verbreitet werden.
Nearly 90% of websites is hosted in European Union.
Fast 90% aller Websites weltweit liegen auf europäischen Servern. In der Covid-Krise hat der Online-Missbrauch von Kindern noch zugenommen in Europa und in den USA.
In Europe and in the United States.
Das sagt EU-Kommissarin Ylva Johansson, die den Entwurf heute vorgestellt hat. Und daran gibt es aber auch viel Kritik, vor allem was den Datenschutz bei Nachrichten angeht. Selbst der Kinderschutzbund sieht den Vorschlag nicht unkritisch. Wir schauen uns das hier gleich genauer an. Am Mittwoch, dem 11. Mai. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Homeoffice-Pflicht gibt es ja nicht mehr, aber viele von uns können trotzdem immer noch von zu Hause aus arbeiten. Und das IFO-Institut hat diese Woche Zahlen dazu rausgebracht und sagt, ein Viertel der deutschen ArbeitnehmerInnen arbeitet weiterhin komplett oder zumindest teilweise im Homeoffice. Keine Pendelei mehr mit dem Auto zum Büro. Das klingt ja fürs Klima erstmal super. Es könnte nach einigen Jahren aber doch wieder schlecht sein fürs Klima. Das zeigt eine neue Berechnung. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das Thema genauer angeschaut. Ilka, warum könnte das Homeoffice langfristig doch nicht gut sein fürs Klima?
Weil es Leute dazu bringt, langfristig eher klimaschädliche Entscheidungen zu treffen. Das IFO-Institut, das hat dazu eine Modellrechnung mit Daten aus den USA gemacht und geschaut, wie viele Emissionen werden im Verkehr eingespart, wenn Leute teilweise im Homeoffice arbeiten. Mhm. Und das Ergebnis ist, wenn die Leute die Hälfte der Zeit im Homeoffice arbeiten, dann gehen laut der Rechnung die Emissionen um etwa ein Fünftel zurück. Das ist ja erstmal eine super Sache, denn das passiert ja auch sofort. Also wenn ich jetzt morgen von zu Hause arbeite, dann lasse ich ja da direkt das Auto stehen. Mhm. Das Problem ist laut den Forschenden aber, auf lange Sicht, da hebt sich dieser Effekt wieder auf, weil die Leute ihr Leben einfach ein bisschen an das Homeoffice anpassen.
Was heißt das genau?
Die Forschenden sagen, bei gewissen Entscheidungen, die dann irgendwann anstehen, da rechnen die Leute mit ein, ob sie zur Arbeit fahren oder nicht. Und zwei davon, die waren für dieses Modell interessant, nämlich welches Auto fährt die Person und wo wohnt die Person? Arbeiten Leute mehr im Homeoffice, dann achten die beim nächsten Autokauf eher nicht darauf, dass der Wagen wenig Sprit verbraucht, sagt Waldemar Marz vom IFO-Institut. Der hat diese Modellrechnung gemacht.
Ein teureres, sparsameres Auto hat vor allem den Vorteil, wenn ich viel und häufig fahre, dann rendieren sich die Kosten für die Anschaffung. Und wenn das viel und häufig dann wegfällt und ich nur noch zweimal die Woche zur Arbeit fahre, sind die Vorteile geringer und dann bin ich weniger bereit, so viel Geld auszugeben für ein sparsames Auto.
Der Effekt, der tritt am nächsten Autokauf ein, im Durchschnitt also so alle 7 bis 10 Jahre, sagt er. Und wenn man dann die Spritschleuder schon gekauft hat, dann nutzt man die ja auch für alle Fahrten und eben nicht nur die zur Arbeit, was die Emissionen dann auch noch hochtreibt.
Aber es gibt doch bestimmt auch Leute, die sich gar nicht erst ein Auto anschaffen, weil sie wissen, sie müssen nicht zur Arbeit pendeln. Und das wäre fürs Klima ja wieder ein Vorteil.
Marz sagt, diese Leute, die sind eigentlich zu vernachlässigen in dieser Statistik. Nur ein Viertel der Fahrten seien Pendelfahrten, der Rest wäre sowas wie Einkaufen, Fahrten zur Freizeit. Und ja, es gäbe eben weniger Menschen, die das Pendeln, die das Auto nur zum Pendeln überhaupt anschaffen würden.
Du hast eben noch Thema Wohnort angesprochen. Wie sorgt der denn dafür, dass der gute Effekt vom Homeoffice wieder aufgehoben wird?
Das IFO-Modell, das sagt hier so ein bisschen vereinfacht, Homeoffice verändert langfristig unsere Städte. Also wenn die Leute weniger pendeln müssen, dann haben die nicht mehr so den Drang, nah bei ihrer Arbeit zu wohnen. Und das führt dann dazu, dass die Städte sich eher ausbreiten. Das bedeutet aber natürlich, wenn jemand zum Beispiel doppelt so weit weg von der Arbeit wohnt wie vorher, aber nur an halb so vielen Tagen zur Arbeit pendelt, die anderen Tage vielleicht Homeoffice macht, dann kommst du am Ende ja trotzdem wieder auf die gleichen Emissionen, weil die Person ja auch am Ende trotzdem wieder die gleiche Strecke gefahren ist. Und wenn man diese zwei Entscheidungen, also eben die weniger spritsparenden Autos und längere Pendelstrecken zusammenfasst, dann ist die Einsparung im Verkehr durchs Homeoffice quasi dahin, sagt Marz. Und da ist dann noch nicht mal mit eingerechnet, dass die größeren Wohnungen oder Häuser, in die die Leute dann ziehen, ja auch noch mehr Emissionen verursachen.
Was wären denn jetzt mögliche Lösungen fürs Klima? Weil, also sind wir mal ehrlich, Homeoffice jetzt wieder zurückzuschrauben, ist ja eher keine Option. Finden wir ja wirklich alle gut.
Ja.
Es gibt ja viele andere Vorteile.
Ja, eben. Ja, die Forschenden sagen, die EU ist zum Beispiel mit den Flottenverbrauchsstandards eigentlich schon auf einem guten Weg. Also es mache Sinn, die Autobauer dazu zu bringen, spritsparende Autos zu verkaufen. CO2-Steuern auf Kraftstoffe, das sei auch ein gutes Mittel. Aber Marz sagt auch, sowas wie die Pendlerpauschale erhöhen, also das ist ja so eine Idee, die die FDP zum Beispiel gerade oft einbringt wegen der hohen Spritpreise, das sei mit Blick aufs Klima langfristig keine gute Idee.
Im Gegenteil wäre es wichtig, die Pendlerpauschale eigentlich zu reduzieren und dazu beizutragen, dass man kompaktere Städte kriegt mit kürzeren Wegen, wo dann auch der ÖPNV sich eher rentiert. Aber das kann mit sozialen Zielen kollidieren. Aber da ist es dann eben wichtig, Sozialgesetzgebung, Familienförderung und solche Dinge anzupassen und nicht mit Verkehrspolitik, Sozialpolitik zu betreiben. Das wäre verfehlt.
Was er meint ist, unsere Städte, die sind ja gerade richtig teuer in Sachen Mieten und viele können sich Wohnraum nicht mehr so richtig leisten, ziehen deshalb aufs Land. Das entlastet natürlich einerseits den Wohnungsmarkt, aber wenn wir im Verkehrssektor Emissionen einsparen wollen, dann wäre eine Stadt mit kurzen Wegen eigentlich die bessere Lösung, findet Waldemar Marz.
Warum mehr Homeoffice langfristig zu einer schlechteren Klimabilanz führen könnte und wie man das verhindern könnte. Infos hatte Ildgar Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir schauen noch heute wieder in die Ukraine und die Folgen des russischen Angriffskrieges, die auch uns in Deutschland betreffen. Die Ukraine hat jetzt angekündigt, weniger russisches Gas durchs Land zu lassen. Dabei geht es um eine Pipeline, die durch das von russischen Truppen besetzte Gebiet Luhansk läuft. Sprechen wir drüber mit Sabine Adler, die die Lage für uns beobachtet. Sabine, die Region Luhansk, die ist ja schon länger besetzt. Warum dreht der ukrainische Betreiber da genau jetzt den Gashahn zu?
Also angeblich sind die russischen Truppen jetzt an die Grenze des nicht besetzten Teils vorgedrungen. Und es heißt von ukrainischer Seite, dass die Besatzer jetzt das Sagen hätten über diese Soyuz-Pipeline, um die es geht. Die Besatzer würden sich an der Technik zu schaffen machen, nämlich an den Kopplungs- und Verdichterstationen. Und sie würden Gas abzweigen. Und deshalb würde die Betreiberfirma keine Garantie mehr abgeben, nicht mehr über die Durchleitungsmenge und auch nicht über die Sicherheit für den Betrieb dieser Gaspipeline.
Und gibt es noch andere Pipelines, bei denen sowas auch passieren könnte?
Genau, es gibt noch zwei. Also diese, um die es jetzt geht, das ist die Soyuz, das ist sozusagen die südlichste. Und dann gibt es noch die Brüderschaft und die Druzhba, von der haben wir schon gehört. Und die drei Pipelines, die bringen Gas nach Polen, nach Deutschland damit auch, in die Slowakei und nach Ungarn. Und die Ukraine hat jetzt vorgeschlagen, das Gas von der Soyuz-Pipeline doch einfach durch die weiter nördlich verlaufende Röhre Bruderschaft zu schicken. Aber das findet Gazprom, der russische Verkäufer des Gases, nicht in Ordnung. Das lehnen sie ab. Und somit wird also durch die Soyuz weniger Gas durchgeleitet, beziehungsweise überhaupt keins mehr. Und es kommt zu einer geringeren Abnahmemenge.
Und wenn es zu einer geringeren Abnahmemenge kommt, betrifft uns das dann auch in Deutschland?
Ja, das betrifft uns. Und zwar ist das heute natürlich der erste Tag, denn das Ganze ist gestern Abend verkündet worden von dieser ukrainischen Pipeline-Firma. Und heute erstmals sind 30% weniger Gas durch diese Soyuz-Röhre gekommen. Die beiden anderen Gasleitungen sind nicht davon betroffen. Und wir wissen ja auch, der allergrößte Teil des russischen Erdgases, der kommt sowieso über Nord Stream 1, also an der Ukraine vorbei, durch die Ostsee-Pipeline. Und damit ist die Versorgung dann auch gesichert.
Viele Länder sind ja abhängig von russischem Gas und auch Öl. Ein EU-weites Ölembargo ist ja in Planung, aber Ungarn stellt sich da quer. Kann das zum Problem für die Pläne werden?
Das könnte zum Problem werden, wenn die EU dasselbe machen möchte, wie es bei den 5 Sanktionspaketen, die seit dem Krieg verabschiedet worden sind, jetzt auch machen möchte. Also dass sie eben einheitlich als gesamte EU dieses Ölembargo in Kraft treten lässt. Also mit der Einheitlichkeit könnte es vielleicht vorbei sein. Es könnten auch Übergangsfristen noch weiter ausgehandelt werden, denn das betrifft ja auch unter anderem die Slowakei und Tschechien. Und es könnte auch sein, dass Ungarn vielleicht Finanzhilfen bekommt. Auch das hat man haben die Ungarn selber ins Spiel gebracht, wenn es schon auf dieses Öl verzichten muss. Es wäre auch möglich, wobei ich das für den unwahrscheinlichsten Fall halten würde, dass man sagt, gut, einige Länder nicht, die nun so total von diesem russischen Erdöl abhängig sind. Aber das wäre dann fast schon so ein Eingeständnis, wir kriegen es eigentlich als EU nicht so richtig hin.
Die Ukraine hat angekündigt, weniger Gas durchs Land zu leiten. Warum und was das für die Gasversorgung in Deutschland bedeutet, das hat Sabine Adler für uns eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova.
Die Alkoholindustrie, die strengt sich ganz schön an, um uns zum Trinken zu animieren, stockt ihren Werbeetat weltweit auf, besonders in Deutschland. 260 Millionen Euro werden hier pro Jahr investiert. Daran gibt es viel Kritik, vor allem daran, dass sich die Werbestrategie ändert, also dass mehr online geworben wird beispielsweise und dass damit vor allem jüngere Menschen erreicht werden. Dagegen will die WHO jetzt was unternehmen, die Weltgesundheitsorganisation, und zwar mit einem Werbeverbot. Wie das gehen soll und was das bringen könnte, Stefan Beuting aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich angeschaut.
Gestern Abend.
Boss says he looks too pretty.
Bei mir läuft die 3. Folge der aktuellen Staffel Better Call Saul.
Gotta make it look real, right?
Darin Mike und Nacho. Es soll aussehen, als sei Nacho verprügelt worden. Und Mike muss es tun.
I'll do it.
Aber Mike geht erstmal zum Spind, holt eine Flasche Whisky, schüttet Nacho und ihm ein Glas ein und sagt dann diesen wunderbaren Satz.
First things first.
First things first. Der Alkohol soll erstmal betäuben, ja, aber er verbindet auch und er verbrüdert die beiden. Das Leben kann verdammt dreckig sein, aber mit Alkohol löst du deine Probleme wenigstens mit Stil. Die Szene ist keine Werbung eigentlich und doch sehr wirksam.
Keiner von ihnen ist sicher.
Alle raus!
Vor Alkoholwerbung? Nee, vom Bösewicht, von Star Trek Into Darkness, ein Film der Superlative, auch in Sachen Product Placement.
Wir sind unterlegen. In jeder Hinsicht.
Budweiser hat sich nämlich eingekauft.
Für das, was sie getan haben, werden sie bezahlen.
Und in unserem Reality-Endkampf zieht jetzt eben die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, gegen die Alkoholindustrie und ihr dickes Werbebudget. Und zwar mit ihrem Plan, Non-Communicable Diseases zu bekämpfen. Also nicht ansteckende Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und auch Alkoholfolgen. Effektivstes Mittel beim Alkohol demnach, weg mit der Werbung.
First and foremost, of course, adolescents and young people, building brand awareness, normalizing alcohol. Secondly,
das ist der Kräfke. Für die WHO erklärt er, wie das Alkoholmarketing junge Menschen erreicht und bei ihnen Markenbewusstsein schafft, wie es Abhängige triggert und wie es Menschen, die längere Zeit nicht getrunken haben, dazu animiert, es doch mal wieder zu tun. Und immer wieder heißt es, wer was für die Gesundheit tun will, der muss sich den Alkoholkonsum ansehen. Und wer den Alkoholkonsum in seiner Breite reduzieren will, der kann das sehr effektiv tun, first things first, indem er weniger Werbung zulässt.
Ein Verbot der Alkoholwerbung gilt als eine der wichtigsten kosteneffektiven Maßnahmen, um den Alkoholkonsum zu reduzieren.
Katrin Schaller ist Expertin für Krebsprävention im Deutschen Krebsforschungszentrum. Während die Werbung gute Laune und Lebensgefühl vermitteln will, ist es Schallers Job, auf die Gefahren hinzuweisen. So ungefähr wie beim Tabak.
Was Alkohol angeht, sage ich, sind wir auf einem Stand, wie es beim Tabak etwa vor 50 bis 100 Jahren war.
Strand, Flair, Stringtangas, das unbeschwerte Batida-Flair, das kam in der Vergangenheit klassisch über Fernsehen und Plakate.
Der Koko, der Kuss, der Kokosnuss.
Die Industrie shiftet aber ihre Etats mehr und mehr in Richtung Social Media. Da bewirbt Jack Daniels jetzt auf einmal seinen Apfelwhisky als Apfelnative und Pilsner Urquell springt mit einer Kampagne auf den Weltfrauentag auf. Die Liste mit den Screenshots, die mir Katrin Schaller schickt, verblüfft mich, weil ich zwar einige kenne, aber die nur unterschwellig wahrgenommen habe.
Und Jugendliche werden da herangeführt. Denen wird das als was ganz Normales, ganz Selbstverständliches dargestellt. Das gehört einfach mit dazu und ist was Tolles.
Die WHO will länderübergreifend Alkoholwerbung verbieten. Ganz so schnell wird das aber wohl nicht kommen. Katrin Schaller erzählt mir von gut vernetzten LobbyvertreterInnen, die es immer wieder schaffen, Werbeverbote auszubremsen und zu umgehen.
Ein ganz konkretes Beispiel, da gab es jetzt auf EU-Ebene einen Beschluss.
Katrin Schaller erzählt von Brüssel, von Europas Krebsbekämpfungsplan. Kleine Warnhinweise sollten auf die Flaschen drauf. Krebsrisiko, psychische Erkrankungen, ja, so etwas. Aber die Lobby setzt sich durch.
Ich glaube, in dem Fall waren es die Weinhersteller, die da sehr aktiv waren. Abgeändert in Informationen zu Inhaltsstoffen und Energiegehalt und dem Hinweis zu verantwortungsvollem Trinken.
Das Werbeverbot für Alkohol, das wird kein Spaziergang. Der Endgegner ist eine Multimilliardenindustrie.
Wir sind unterlegen. In jeder Hinsicht.
Aber ein kleiner Schritt hin zu mehr Bewusstsein in der Sache, der ist gemacht.
First things first.
Darauf eine Apfelschorle.
Deutschlandfunk Nova.
85 Millionen Fotos und Videos, die sexuelle Gewalt an Kindern darstellen, sind letztes Jahr von Internetkonzernen weltweit gemeldet worden. 85 Millionen. Die allermeisten Meldungen kamen übrigens von Facebook. Und das Drehkreuz für den Handel mit Kinderpornografie ist Europa.
Europe became the global black spot in hosting child sexual abuse images.
Das sagt EU-Kommissarin Ylva Johansson. Sie hat heute einen Gesetzentwurf vorgestellt, mit dem härter gegen Online-Kindesmissbrauch vorgegangen werden soll.
But with this proposal, it's tough, it's unprecedented and it's a groundbreaking proposal that makes Europe in the global lead of the fight against child sexual abuse online.
Online-Plattformen sollen laut diesem Vorschlag verpflichtet werden, pornografisches Material oder sogenanntes Grooming aufzuspüren, zu entfernen und zu melden. Bisher haben Plattformen das nämlich vor allem auf freiwilliger Basis gemacht.
And to the perpetrators. We are coming for you.
Dafür will die EU-Kommission auch ein europaweites Fachzentrum aufbauen und helfen soll dabei eine spezielle Software. Ja, und Datenschützerinnen, Datenschützer, aber auch PolitikerInnen unterschiedlicher Parteien sehen den Gesetzentwurf extrem kritisch. Die befürchten nämlich, dass das massive Eingriffe in die Privatsphäre bedeuten könnte, weil Chats dann beispielsweise anlasslos kontrolliert werden könnten. Patrick Breyer sitzt für die Piraten im EU-Parlament, hat das Ganze so verglichen.
Chatkontrolle ist wie wenn die Post alle Briefe öffnen und scannen würde. Das ist ineffektiv und illegal.
Die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament müssen diesem Gesetzentwurf noch zustimmen. Es ist also nicht klar, ob das wirklich kommen wird. Und selbst Kinderschützer sehen den Vorschlag nicht unkritisch.
We are failing to protect children today.
Das sagt EU-Kommissarin Ylva Johansson. Sie will stärker gegen Kindesmissbrauch im Netz vorgehen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, an dem Gesetzesvorschlag, den sie heute vorgestellt hat. Die Kritik darin ist vor allem mit Blick auf den Datenschutz groß. Und auch Joachim Türk vom Kinderschutzbund sieht das Ganze kritisch. Warum? Darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Türk, EU-Kommissarin Ylva Johansson sagt ja, Kinder müssen besser vor sexuellem Missbrauch im Netz geschützt werden. Und dieser Gesetzesvorschlag würde dabei helfen. Das müssten Sie doch eigentlich absolut unterstützen, oder?
Ja, wir unterstützen diese Initiative der EU-Kommission in weitesten Teilen. Also wir finden es sehr, sehr gut, dass diese Initiative ergriffen wird. Es wird höchste Zeit, dass ein Schwerpunkt gesetzt wird in der EU, der Kinderschutz auf die Fahnen schreibt. Die EU folgt da auch den Kinderrechten.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie unterstützen das in weiten Teilen. Was sehen Sie denn kritisch an dem Entwurf?
Kritisch an dem Entwurf sehen wir, dass möglicherweise am Ende ein anderes wesentliches Recht in Mitleidenschaft gezogen wird, nämlich das Recht, vertraulich zu kommunizieren. Die EU hat in dem Vorschlag, der mir vorliegt, zwar eine Stufigkeit eingebaut, dass bis zum Schluss möglicherweise auch gerichtlich geprüft wird, ob einzelne Provider anlasslos scannen. Und damit erzeugen sie quasi einen Anlass, aber Wir fürchten, dass die Provider nicht in der Lage sind, die hohen Anforderungen, die die EU stellt, einzuhalten, ohne dass sie anlasslos alle Nachrichten scannen. Und wir glauben, dass bevor man so etwas macht, dass man viele andere Dinge tun muss, die noch nicht getan sind.
Was wären das für Dinge, die getan werden müssten noch?
Heute werden schon, gehen an das BKA etwa 80.000 Meldungen von Darstellungen sexuellen Missbrauchs an Kindern aus den Vereinigten Staaten. 80.000. Hm. Das sind 9 pro Stunde. Und die Strafverfolger in Deutschland sind überfordert damit, heute schon. Es ist schier unmöglich, das zu bearbeiten. Da müsste nachgerüstet werden, da müsste etwas getan werden. Die Polizei ist nicht mehr in der Lage, wie sie das nennt, online auf Streife zu gehen. Also präventiv zu arbeiten, zu schauen, wie sind die Strukturen. Sondern die sind einfach zu mit den Meldungen und müssen dann verifizieren, ist das jetzt als bekanntes Material, ist es unbekanntes Material, können wir aus dem Material auf neue Tatorte schließen oder ist es vielleicht etwas, was Jugendliche untereinander getauscht haben. An diesen Strukturen müsste erst gearbeitet werden. Das Zweite ist, wir glauben, dass bei der Prävention noch viel zu wenig getan wird. Wir müssen Eltern aufklären, wir müssen Lehrerinnen aufklären und damit die Kinder. Solche Taten passieren weit überwiegend im sozialen Nahbereich. Da lässt sich eine Menge machen und da lässt sich auch sehr schnell präventiv arbeiten. Das wird aber nicht in dem Maß gemacht. Die EU-Kommission hat das zum Glück auch auf dem Zettel, dass es unbedingt dieses Element auch braucht. Und außerdem fordern wir, dass Jugendliche, die einvernehmlich solches Material tauschen, von sich, dieses sogenannte Sexting, dass die nicht kriminalisiert werden. Also es sind einige Aufgaben, die noch zu tun sind. Und wir finden, dass man diese Aufgaben nicht überspringen darf und direkt ein so wichtiges Recht wie das Recht auf vertrauliche Kommunikation angreift.
Was würde denn ganz konkret dieses Recht auf vertrauliche Kommunikation mit diesem Gesetzentwurf dann angreifen? Können Sie das vielleicht nochmal erklären?
Sie können heute sicher sein, wenn Sie über Ende-Ende verschlüsselte Messenger kommunizieren mit jemandem, dass das wirklich sicher ist. Hm. Das ist wie das Briefgeheimnis. Und wenn die EU das Ganze zu Ende denkt, die überträgt das ja an die Mitgliedstaaten. Also am Ende müsste die Bundesregierung entscheiden, was macht sie denn damit? Wenn tatsächlich am Ende des Tages auf den Handys geguckt würde, bevor der Schlüssel greift, wenn der Schlüssel gegriffen hat, ist es eh zu spät. Also das Ganze muss betrachtet werden, bevor der Schlüssel greift. Also Sie haben ein Bild und Sie wollen das Bild über WhatsApp verschicken. Dann würde auf dem Handy, wenn Sie sagen verschicken, gecheckt, ist es ein Bild, das sexuellen Missbrauch zeigt. Mhm. Und dann würde eine Meldung losgehen. Und das ist ein Tabubruch, finde ich. Und ich glaube, dass es eine Menge anderer Dinge gibt, die sind für die Politik schwerer. Das ist mit Geld, mit Strukturen verbunden. Prävention ist immer aufwendig. Oder die Polizei ausstatten, die Juristerei ausstatten. Das ist aufwendig. Man darf da nicht jetzt den Fehler machen und sagen, wir machen erst mal diese Maßnahme auf den Handys und damit ist es erledigt. Das ist es halt nicht.
Joachim Türk vom Kinderschutzbund über das vorgeschlagene EU-Gesetz, das die Verbreitung von sexuellem Kindesmissbrauch im Netz verhindern soll. Dankeschön, Herr Türk, für die Einschätzung.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Über 3 Euro kostet ein Päckchen Butter, je nach Marke, gerade im Supermarkt. Die Preise hatten sich im März ja teilweise verdoppelt. Und die ButterliebhaberInnen unter euch werden jetzt schreien, wenn ich von Margarine als Alternative anfange. Aber ja, man muss es sagen, wie es ist. Margarine ist deutlich günstiger, kostet gerade oft weniger als die Hälfte als Butter. Wir könnten also wirklich sparen. Aber wie schneidet Margarine mal abgesehen vom Preis denn so ab? Darüber habe ich mit Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gesprochen. Frau Gahl, wo langen Sie denn im Moment im Supermarkt zu? Unten im Regal bei der Butter oder oben bei der Margarine?
Ich sag mal sowohl als auch. Es ist tatsächlich so, für den gesunden Menschen ist es ernährungsphysiologisch wenig entscheidend, ob ich jetzt Butter oder Margarine verwende, insbesondere wenn ich sie als Streichfett nehme auf das Brot. Aber Margarine ist natürlich eine sinnvolle pflanzliche Alternative zu Butter, insbesondere im Hinblick auf die Fettsäurenzusammensetzung. Von daher, aus gesundheitlichen Gründen ist es durchaus empfehlenswert, weil es ein pflanzliches Fett ist und das Fett der Margarine setzt sich aus einem geringen Anteil an gesättigten Fettsäuren zusammen und hat viele ungesättigte Fettsäuren. Von daher können wir das in der Hinsicht sogar begrüßen.
Okay, jetzt bin ich aber kurz verwirrt, weil am Anfang haben Sie gesagt, es ist ernährungsphysiologisch eigentlich nicht so relevant, aber das klang jetzt, als wäre es doch relevant. Was ist denn gesünder?
Ja, also letztendlich, wenn man es in Größe, aber man muss die Menge in Betracht ziehen. Mhm. Also wenn ich wirklich die Butter oder die Margarine wirklich nur als Streichfett nehme auf mein tägliches Brot, ja, tue ich das ja in der Regel in geringen Mengen und dann kann ich auch die Butter verwenden. Wenn ich jetzt aber wirklich sage, so, ich esse häufiger Margarine, auch in größeren Mengen, oder Butter, ich verwende das zum Backen und in größeren Mengen, macht es dann schon Sinn, auf die pflanzlichen Alternativen ernährungsphysiologisch auszuweichen, weil, wie gesagt, das pflanzliche Fett einfach eine bessere Zusammensetzung der Fettsäuren hat und das im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Krankheiten, Schlaganfall günstiger ist.
Das heißt, bei sehr viel Konsum dann doch auch mal auf die Margarine ausweichen. Was macht denn eine, ich sag mal, gute Margarine aus? Kann man da irgendwas beachten? Es gibt ja sehr viel unterschiedliche Sorten.
Ja, also Margarine ist im Grunde aus pflanzlichen Fetten. Da muss man natürlich auch gucken, dass man sagt, eine Pflanzenmargarine, die sollte auch zumindest 98% aus Pflanzen stammen. Es gibt natürlich Halbfettmargarinen, es gibt Mischmargarinen sozusagen, die mit Butter auch gemischt sind. Also wenn ich auf die Pflanzenmargarine ausweiche, weil ich das vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen machen will, dann sollte ich auf jeden Fall die Pflanzenmargarine nehmen. Die ist eben zum großen Teil aus wirklich aus pflanzlichen Fetten. Und es kommt ein bisschen Magermilch oder Molke noch dabei, aber die Gehalte sind gering. Und von daher ist es durchaus in Ordnung, dass ich die pflanzliche Margarine verwende. Aber auch eine Halbfettmargarine ist in Ordnung.
Haben denn eigentlich Margarine und Butter gleich viel Fett?
Ja, da sprechen Sie was an. Also ob Butter oder Margarine, beide haben den gleichen Fettgehalt mit rund 80% und sind energiereiche Lebensmittel. Und deshalb sollten wir sie grundsätzlich sparsam einsetzen.
Das klingt jetzt so, ne, als wäre Butter und Margarine würden sich dann hauptsächlich unterscheiden, wirklich einfach im Geschmack, ne? Dass es dann eine Geschmackssache ist, was man sich aufs Brot schmiert. Ne?
Ja, also für gesunde Menschen spielt das wirklich kaum eine Rolle, ob Butter oder Margarine, wenn man das als Streichfett verwendet. Das ist wirklich eine Geschmackssache. Und wer aus gesundheitlichen Aspekten darauf achten sollte und wirklich viel Butter oder Margarine verwendet, für den ist es sicherlich immer besser, auf die pflanzlichen Fette, also eine Margarine, umzusteigen.
Wenn ich jetzt sage, Butter ist mir zu teuer, aber Margarine finde ich jetzt geschmacklich auch nicht so richtig gut. Gibt es noch irgendwas anderes, was sich als Ersatz anbietet?
Ja gut, also wenn ich jetzt ganz weg von den Margarinen und Buttern gehe, ich kann natürlich auch Frischkäse aufs Brot schmieren oder viele tun das ja. Oder es gibt ja Menschen, die sagen so, ich nehme dann einfach nur einen Frischkäse oder ich nehme irgendwie einen pflanzlichen Aufstrich an sich, irgendwie eine Tomatencreme oder sonst irgendwie was. Aber so viele Alternativen, finde ich, so klassischerweise fallen mir ehrlich gesagt gar nicht so ein. Also klassischerweise ist es Butter oder Margarine. Ja, wie gesagt, ein Frischkäse geht natürlich auch. Manche nehmen sogar Senf, habe ich auch schon gehört. Mhm. Aber wenn man doch diese Fettkomponente haben möchte unten drunter, dann sind wir eigentlich bei Butter oder Margarine. Ob wir dann noch die Halbfettmargarine oder die Mischfette nehmen, da gibt es ja so Butter mit Margarine gemischt auch. Kann man durchaus auch machen, aber ja.
So, Frau Geier, jetzt verraten Sie uns zum Schluss noch, was Sie aufs Brot schmieren.
Also da ich nicht so viel esse an Streichfetten, nehme ich tatsächlich morgens immer die Butter. Und zum Backen und sowas verwende ich eigentlich Margarine oder sogar Olivenöl, also dieses raffinierte Olivenöl oder Rapsöl.
Butter oder Margarine? Das ist hier die Frage gewesen. Antworten hatte Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Herzlichen Dank, Frau Gahl.
Gerne, Frau Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.